Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Podcast hören ist eine haarige Angelegenheit. MeinSportRadio.de spendet im November für jeden Podcast-Download einen Cent an die Movember Foundation. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de/Movember. 90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de.
Manchester City heißt der strahlende Sieger des 11. Spieltags der Premier League. Die Citizens gewannen nicht nur selbst mit 3:1 gegen den FC Arsenal, auch wenn da einige Schiri-Aktionen für Ärger und Unmut sorgten. Sie profitierten auch von der 0:1 Niederlage von United gegen Chelsea und dort sorgte Antonio Conte mit Personalrochaden für Stirnrunzeln, wurde aber letztlich vom Spielverlauf bestätigt. Außerdem durfte sich Jürgen Klopp endlich mal über einen ausgewogenen Auftritt seiner Liverpooler in Angriff und Abwehr freuen, brachte damit aber einen Kollegen ziemlich in Schieflage. Wir blicken hier auf meinsportradio.de auf das Wochenende in England zurück, zusammen mit Chris McCarthy von 90plus. Hallo Chris.
Hallo.
Dann lass uns doch gleich beim strahlenden Sieger des Spieltags anfangen. Manchester City gegen Arsenal, das war das Duell. Manchester City hat weiter da angeknüpft, wo sie eigentlich in den letzten Wochen nie aufgehört haben, 3:1 gewonnen.
Ja, also Manchester City ist und bleibt der absolute Titelfavorit dieses Jahr, die Übermannschaft der Premier League, jetzt 8 Punkte Vorsprung auf den 2. Platz und das hat man auch beim Spiel gegen den FC Arsenal gesehen, dass das mittlerweile ja ein kleiner Klassenunterschied zu den Gunners ist und ja, Arsenal weiterhin enttäuschend, gerade gegen die großen Gegner. Das Ergebnis hätte sogar noch höher ausfallen können. Aus Sicht der Gunners wäre das vielleicht aber auch vermeidbar gewesen, denn die alten kleinen Probleme in der Defensive von Manchester City existieren weiterhin, nur die Londoner wussten diese nicht auszunutzen.
17 Saisonspiele haben die Citizens jetzt schon bestritten, 50 Tore dabei geschossen, beziehungsweise sogar noch mehr, denn das 50. Tor war ja das 1:0 von Kevin De Bruyne, also auf 52 Tore kommen sie jetzt mittlerweile schon in ihren Pflichtspielen. Das ist ziemlich, ziemlich überragend. Aber 2 Tore sind auch nach Fehlentscheidung von Schiedsrichtern gefallen. So hat es zumindest Arsène Wenger gesehen und der vermutet da in Spielen gegen Manchester City mittlerweile sogar schon ein bisschen sowas wie Methode. Wir hören mal rein.
The fact that you tell me is an offside goal shows is enough, you know, but means it's time. I don't want to take anything away from their quality, but it happened at the moment we were really in the game at 2-1, and it killed the game. And it's the second year we come here. We get 2 offside goals last year, and we get 1 again this year.
Wird Arsène Wenger bzw. wird Arsenal gegen City jetzt schon fast regelmäßig benachteiligt? Wie hast du die 2 strittigen Szenen gesehen? Also eins war ein Elfmeterpfiff, den Arsène Wenger durchaus anders hätte interpretieren wollen, und eins war eine Abseitssituation.
Irgendwo hat er schon recht. Also es waren 2 strittige Entscheidungen. Den Elfmeter kann man geben, muss man aber nicht geben. Das Tor, das war definitiv Abseits. Also das Tor von Gabriel Jesus, da war definitiv eine Fehlentscheidung. Ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, wer es war. De Bruyne oder Silva standen da, glaube ich, mit einem Schritt im Abseits, ja, einen halben Meter vielleicht fast schon. Ganz klare Fehlentscheidung. Und irgendwo hat Wenger auch recht. Lacazette hatte wenige Minuten zuvor den 2-1-Anschlusstreffer erzielt. Arsenal schien so ein bisschen wieder zu hoffen, wieder ein bisschen ins Spiel zu kommen. Und dieses Tor hat natürlich dann die letzte Hoffnung im Keim erstickt. Also ich würde nicht sagen, dass die Schiedsrichterentscheidungen das Spiel entschieden haben. Und das Ergebnis war schon verdient. Allerdings ist das etwas unglücklich für Arsenal gelaufen, das muss man schon sagen.
Pep Guardiola wurde natürlich auch auf diese Fehlentscheidung angesprochen und er wollte das eigentlich gar nicht so genau kommentieren im Siegerinterview bei den Kollegen von Sky Sports UK.
We won in the best way and we deserve by far that victory. For the way we play, the chances we create, the few chances we concede. Sometimes sometimes the teams maybe they told me that it's offside. I don't like to win in that way, so it's like this. But sometimes Arsenal win in Burnley 0-1, 96 minutes with a hand. So sometimes it's like this, and the important is the performance, the way you want to try to play, and we did it really well.
Also die Performance stimmte laut Pep Guardiola, von daher der Sieg auch absolut verdient. Was bei Arsenal auch noch auffiel, das war ja die Personalentscheidung von Arsène Wenger, Chris. Da hat man sich in England dann auch durch die Lippen drüber oder den Mund drüber zerrissen. Denn Alexandre Lacazette, 56 Minuten lang nur auf der Bank gesessen. Jetzt auch eine Entscheidung, die nicht jeder verstanden hat.
Ja, absolut. Also ich auf jeden Fall auch nicht. Das war schon gegen den FC Liverpool der Fall. Man hat hier einen Rekordneuzugang getätigt, Rekordtransfer getätigt. Ein Topstürmer, der eiskalt ist vor dem Tor, gerade in einem wichtigen Auswärtsspiel gegen eine Mannschaft, wo man jetzt nicht sonderlich viele Chancen bekommen wird, wäre Lacazette natürlich vielleicht so die kleine Entscheidung gewesen, der kleine Unterschied gewesen. Und ich verstehe zwar die taktische Ausrichtung von Wenger, dass er etwas defensiver agieren will und somit Alexis Sanchez als einzigen Stürmer sieht. Allerdings, wenn man jetzt Alexis Sanchez gestern und auch in den Spielen zuvor gesehen hat, war das schon äußerst schwach. Also er hat die Offensive vielleicht schon etwas gebremst. Und ich hatte am Anfang diese kleinen Räume angesprochen, die Manchester City immer noch im Spiel offen ließ. Mhm. Ich denke, wenn Özil einen intelligenten Stürmertyp wie Lacazette, der sich hervorragend bewegt, zur Unterstützung hätte, dann hätten die Gunners diese Situation vielleicht besser ausnutzen können. Özil hätte auf einmal besser ausgesehen und würde nicht so kritisiert werden. Lacazette hätte vielleicht ein 1-0 geschossen, man weiß es nicht genau, alles konjunktiv klar. Aber letztendlich nicht die erste seltsame Entscheidung von Arsène Wenger in dieser Saison.
Also mal gucken, welche Entscheidung er dann in den nächsten Wochen trifft. Und für Manchester City auf jeden Fall ein weiterer wichtiger Sieg auf dem möglichen Weg zum Meistertitel. 31 Punkte haben sie jetzt und liegen damit dann auch 8 Punkte vor Manchester United, die im Spiel gegen den FC Chelsea verloren haben. Und auch der Trainer von Chelsea, der hat mit ein paar Personalrochaden für Verwirrung gesorgt, hat mich David Lewis rausgelassen und dafür den jungen Christensen spielen lassen. Wie hast du diese Entscheidung aufgenommen?
Es war etwas krass, fand ich schon. Also nicht die Entscheidung, David Lewis aus der Startelf draußen zu lassen, das kann ich absolut nachvollziehen, weil Lewis war mal wieder etwas wackelig in den letzten Wochen. Aber die Entscheidung, Christensen Luis nicht mal in den Kader zu berücksichtigen, das war schon etwas krass. Also für einen 17-Jährigen musste da der erfahrene Luis auf der Tribüne Platz nehmen. Das war schon ein deutliches Zeichen und eine deutliche Message an David Luis von Antonio Conte. Ich denke mal, dass er damit auf die schwachen Leistungen reagiert hat und eventuell, ich meine, man will jetzt nicht zu viel rein spekulieren, aber womöglich hat David Luis auch im Training nicht die angebrachte Leistung und den Einsatz gezeigt zuletzt.
Das lässt wirklich den Schluss nahe, denn nach dem Spiel hat Antonio Conte auf Luis angesprochen, auch gesagt, ob er dann wieder zurückkommt in die Mannschaft. Ja, das hängt von ihm ab, ob er spielen will oder auf der Bank sitzen muss. Das kommt dann von seinem Einsatz oder über den Einsatz dann, den er dann hoffentlich auch im Training zeigt. Also Conte hat sich aber auch zu der Entscheidung dann nochmal dezidiert geäußert und gesagt, naja, das war eine technische Entscheidung. Wir hören mal rein.
It was a technical decision, and I think Christensen for me today was he played a fantastic game, amazing game with great focus, great spirit. He's 22 years old, but he showed a great personality, and for sure Christensen is the present and the future for Chelsea, but the same for Ampadu. He was on the bench, he's only 17 years old. And I trust a lot in these two young players.
Also er baut jetzt auf den Nachwuchs, bezeichnet sie sogar schon als die Gegenwart und Zukunft von Chelsea. Also das sind ja schon große Töne, die Conte da macht. Wenn man da jetzt noch ein bisschen mehr reininterpretiert, wenn man auch das auf die Personalie David Lewis nochmal runterbricht und dann sich überlegt, das ist ja einer, der als Roman Abramowitsch Lieblingsspieler gilt. Ist das auch so ein kleiner Affront gegen den Machthaber bei Chelsea, um einfach mal die Position abzustecken und zu sagen, hey, ich bin Antonio Conte, mit mir kann man nicht so umspringen, wie man vielleicht auch in den letzten Wochen mit ihm umgesprungen ist?
Ja, das könnte man schon, wenn man will, irgendwie reininterpretieren. Ausschließen will ich es jetzt natürlich nicht. Auf der anderen Seite finde ich die Entscheidung, ihn zumindest jetzt nicht spielen zu lassen, absolut nachvollziehbar. ja, man weiß halt nicht, was im Training passiert ist. Man weiß nicht, welche Worte zwischen Conte und Luis gefallen sind. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich kann mir zum Beispiel sehr gut vorstellen, dass David Luis im nächsten Spiel schon wieder zumindest im Kader steht und das vielleicht einfach nur ein kleiner Denkzettel war. Zu viel würde ich jetzt nicht auf die Meinungsverschiedenheiten zwischen Conte und Abramovich hineinlesen. Also da warten wir erstmal ab, was in den nächsten Wochen sich da noch tut, würde ich mal sagen.
Dann gucken wir lieber auf das Spiel, was ja am letzten Ende entschieden wurde durch Alvaro Morata. Ja, der mit dem Bogenschützenjubel das Tor des Tages gefeiert hat. Morata, ja auch so einer, den Conte unbedingt haben wollte.
Ja, und bisher zahlt sich das komplett aus. Dass man Lukaku jetzt nicht für sich gewinnen konnte im Sommer, was eigentlich jeder erwartet hatte, und stattdessen in Anführungszeichen jetzt den Trostpreis Morata bekommen hat. Das war für mich sowieso ein heimlicher Segen, gerade für beide Mannschaften, weil Lukaku besser zu Manchester United ins Spielsystem passt und Morata meines Erachtens bei Chelsea besser passt. Es läuft ja auch für beiden Vereinen dementsprechend gut. Morata ist auch der absolute Schlüsselspieler von Chelsea. Wir hatten das in unserer Premier League Vorschau zu Beginn der Saison auch gesagt. Mhm. Wenn er funktioniert, wenn er sich gleich in die Premier League einfindet und sich an das Tempo gewöhnt, an die raue Spielweise gewöhnt und dementsprechend auch seine Tore schießt, dann kann es für Chelsea eine ganz erfolgreiche Saison werden. Und ja, momentan ist Morata absolut unverzichtbar für die Blues.
Lukaku im Spiel am Wochenende kein so ein großer Faktor für United. Wie gesagt, United ja auch mit 0-1 verloren. Aber das zieht sich ja auch jetzt schon durch so ein paar Spiele durch, dass United einfach nicht das abruft, was sich wahrscheinlich José Mourinho gerne von seiner Mannschaft erwartet. Wo siehst du da das Problem? Das Fehlen von Paul Pogba?
Das geht schon in die Richtung. Es sind, glaube ich, mehrere Probleme. Ich glaube, erstens haben wir Manchester United in den ersten Wochen etwas überschätzt, weil sie wirklich gegen schwächere Gegner teilweise gespielt haben. Gegen stärkere Mittelfeldreihen, gerade jetzt gegen Chelsea, da hat man gesehen, dass die Blues das Mittelfeld komplett dominiert hatten. Da tut sich Manchester United enorm schwer, das Spiel zu machen beziehungsweise Chancen zu kreieren. Und ich habe das Gefühl, dass Manchester United noch nicht die Balance hat beziehungsweise es der Mannschaft nicht gelingt, Chancen zu kreieren, ohne die Defensive zu vernachlässigen. Und ja, das ist auf der einen Seite Pogba, der jetzt fehlt, der Lukaku nicht in Szene setzen kann momentan. Und auch die Tatsache, dass man im Mittelfeld da ein bisschen dünn besetzt ist. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass Ander Herrera und Matic da so langsam ein bisschen auf dem Zahnfleisch gehen und schon jetzt sehr viele Minuten auf dem Buckel haben. Da fehlt es meines Erachtens im Mittelfeld nicht nur an einer weiteren Alternative, aber vor allem an einem kreativen Spieler, weil Mkhitaryan ist momentan auch so ein bisschen nicht in seiner allerbesten Verfassung und könnte da ein bisschen Unterstützung gebrauchen, um die Offensivspieler etwas mehr in Szene zu setzen. Also in der Chancenkreation, da mangelt es momentan extrem bei den Red Devils.
Und bei Chelsea war ja N'Golo Kanté wieder mit dabei, das hattest du ja neulich auch schon gesagt, auf den werden sie bauen können, wenn er denn wieder von seiner Verletzung zurückkehrt, und auch der hat ein gutes Spiel gemacht am Wochenende.
Ja, absolut. Also für mich ist und bleibt N'Golo Kanté der wichtigste Spieler der Premier League, beziehungsweise der wichtigste Spieler für seinen Verein. Klar, man macht jetzt die Schlagzeilen darüber, dass Christensen vielleicht Luis ersetzen wird und dass die Defensive auf einmal so viel gefestigter aussah. Aber der Hauptgrund dafür war wahrscheinlich einfach, dass Kanté wieder im Mittelfeld war. Ohne ihn kassierte man zuletzt, glaube ich, circa 2 Tore pro Spiel. Mit ihm dagegen sind es dann, glaube ich, nur 1,2 gewesen. Immer noch zu viel für Chelsea, aber trotzdem ein signifikanter Unterschied. Und ja, Kanté räumte einfach alles ab. Und wie er es schon bei Leicester gemacht hat und auch in der Meistersaison von Chelsea im Vorjahr, er wertet einfach die komplette Abwehr um einen Schlag auf. Also die Spieler sehen alle besser aus, als sie eigentlich sind. Und das ist schon eine hervorragende Qualität für einen Spieler.
Manchester United gibt nach Champions-League-Partien gerne Punkte ab. Das sind jetzt schon 6 Punkte insgesamt, die man verloren hat nach Champions-League-Spielen. Ist man vielleicht auch diesem Rhythmus irgendwo momentan nicht gewachsen, vielleicht auch einfach mental nicht?
Das wäre meines Erachtens ein Tick zu einfach. Diesen Rhythmus hatte man ein Stück weit auch in der Euroleague. Klar, da hat man ein bisschen mehr rotieren können, weil die Gegner etwas schwächer waren. Auf der anderen Seite hat man gegen Ende der Saison dann schon auf seine stärkere Mannschaft gesetzt, da man unbedingt die Champions League erreichen wollte. Für mich ist der Hauptgrund jetzt einfach, dass die größeren Gegner kommen und dass Manchester United bzw. José Mourinho in den Auswärtsspielen gegen die Top 6 der Premier League erfahrungsgemäß schlecht aussieht. Mhm. Ich glaube, in den letzten 10 Spielen war da kein einziger Sieg dabei und gerade mal ein Tor. Und das zeigt schon, dass Mourinho da ja eine interessante Taktik wählt und versucht, gegen die kleinen Gegner die Punkte zu holen und dann in den Auswärtsspielen bei den Großen einfach nur auf Unentschieden spielt, beziehungsweise versucht, dieses 6-Punkte-Resultat für den Gegner zu vermeiden. Und ja, das geht momentan, beziehungsweise in den letzten Partien, etwas nach hinten los. Also da muss er sich vielleicht eine andere Herangehensweise ausdenken.
Und gegen Chelsea geht's für Manchester United sowieso gerne nach hinten los. Seit 5 Spielen ist man gegen die Blues ohne Sieg. Und jetzt steht man in der Tabelle, vor allen Dingen auch hinter dem Lokalrivalen, 8 Punkte hinter Manchester City zurück. Und wie José Mourinho diese Lage einschätzt, das hören wir jetzt. Der hat das nämlich in der Pressekonferenz was zugesagt.
8 points in the Premier League is not the same as 8 points in the Portuguese League, in La Liga, in the Bundesliga is not the same. I hope, I feel, I think, I wish that in the busy period of late November, December, beginning of January, I think probably we are going to be in our maximum strength with Pogba back, with Ibra back, with Marcos Rojo back, with everybody that is missing for the last months for us. So probably we can be in a high.
Da sind aber auch dann auch sehr viele Fragezeichen dabei bei José Mourinho. Sehr viel Konjunktiv, er hofft, er wünscht, er denkt, dass es dann eben in dem etwas engeren Terminkalender mit allen wichtigen Spielern dann zurück, Ibrahimovic, Pogba und eben auch Rojo, dann wieder besser läuft. Ja, wie siehst du dieses Zitat?
Ja, ich sehe es ähnlich, absolutes Wunschdenken meines Erachtens, weil ja, genau diese Phase, diese Winterphase, wo es ein bisschen ans Zahnfleisch geht, wo die Mannschaften erfahrungsgemäß einfach rotieren müssen, genau da sehe ich gerade Manchester City im Vorteil und nicht Manchester United, weil die Citizens einfach breiter aufgestellt sind, über mehr Qualität verfügen, einfacher rotieren können, ohne Großqualität einzubüßen. Und ja, ich meine, klar, Mourinho muss ein bisschen die Stimmung aufrechterhalten, muss motivieren. Aber ich denke, dass Manchester United in den kommenden Wochen und Monaten noch ein bisschen abbauen wird. Und ich kann mir momentan zumindest nicht vorstellen, dass Manchester City da groß einbrechen wird und ja den Abstand verkürzen lässt.
Also 23 Punkte United, 31 Punkte City und 23 Punkte haben auch die Spurs. Tottenham Hotspur ebenfalls 23 Punkte und die haben am Wochenende aber ja dann doch 3 Punkte geholt. Sehr zitterig gegen Crystal Palace, gerade mal mit 1-0 gewonnen. Heung-min Son in der 64. Minute mit dem Tor des Tages. Man kann aber auch nicht immer so eine Gala erwarten wie unter der Woche gegen Real Madrid.
Nee, absolut. Und ich meine, das ist einfach, das sehen wir auch bei vielen Mannschaften. Gerade nach so einem Topspiel gegen so einen eigentlich schon übermächtigen Gegner für die Verhältnisse von Tottenham, beziehungsweise aus den vergangenen Jahren, da ist die Stimmung am höchsten, da ist die Motivation am größten, da ist man heiß auf das Spiel gegen ja, Real Madrid, gegen die Königlichen. Und dann ein paar Tage später erwartet man das Schlusslicht der Premier League. Ich meine, es ist dann natürlich auch schwer, sich da ein bisschen zu, ja, auf dasselbe Level zu bringen, zu motivieren. Das sind meistens diese kleinen Stolpersteine in der Saison. Also das ist nicht nur bei Tottenham der Fall, sondern das sieht man, glaube ich, in ganz Europa bei den Top-Teams.
Außerdem fehlte auch Dele Alli und auch der gute Kane, der musste vorzeitig runter. Harry Kane konnte nicht durchspielen, wird jetzt in der Länderspielpause dann sicher ein bisschen Verschnaufpause bekommen. Lass uns noch auf den FC Liverpool kommen. Die haben mit 4-1 bei West Ham United gewonnen. Endlich mal vorne getroffen und hinten nicht so viel zugelassen. Das wird Jürgen Klopp sehr freuen, aber den Trainer auf der anderen Seite, Slaven Bilic, den hat das in gehörige Schieflage gebracht.
Ja, sehr unglücklich für Slaven Bilic, wie schon einfach das gesamte letzte Kalenderjahr für ihn. Auch in diesem Spiel war West Ham gar nicht mal so schlecht, hatte am Anfang durchaus Vorteile, war besser im Spiel. Und dann haben wir in Liverpool erlebt, wie wir es in dieser Saison bzw. in den letzten Jahren selten erlebt haben, nämlich sehr konsequent, eiskalt, kaltschnäuzig und einfach zugeschlagen, wenn sich die Gelegenheit bot. Und das war schon sehr interessant zu sehen und natürlich sehr bitter für West Ham, das eigentlich im Spiel war. Das erste Tor fiel 13 Sekunden nachdem West Ham eine Ecke trat. Also schon Weltrekordzeit, da ein Tor zu erzielen. Und auch danach waren es immer so Nackenschläge. Nach wenigen Minuten kam dann direkt der Anschlusstreffer, nach dem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer von West Ham. Es war einfach nur sehr bitter für West Ham, wie das Spiel lief und es fasst irgendwie einfach das letzte Jahr von Slaven Bilic zusammen, der einfach kein Glück hat. Es hat schon angefangen bei dem Verkauf von Dimitri Payet. Ab dem Moment war einfach mächtig Unruhe im Verein, der Umzug in das Olympiastadion. Also es war ein sehr, sehr schweres Jahr für West Ham und auch für Slaven Bilic. sehr undankbare Situation für ihn, keine Frage.
Mal gucken, wie lange er denn noch im Amt bleiben wird. David Moyes soll ja angeblich schon als mögliche Alternative parat stehen, beziehungsweise da ist man wohl in Verhandlung. Aber Bilic ist nicht der einzige Trainer, der am Wochenende in Schieflage gekommen ist. Auch Toni Pulis muss zittern, der Mann von West Brom, die haben 0-1 gegen Huddersfield verloren, auch der angezählt und auch der Ex-Co-Trainer von Carlo Ancelotti beim FC Bayern, Paul Clement, mit Swansea mit 0-1 gegen Brighton verloren, auch der angezählt, auch da kann sich in den nächsten Tagen, Wochen vielleicht etwas tun. Sind wir gespannt, werden wir natürlich im Auge behalten. Wo sich auf in Sachen Trainer schon was getan hat, ist beim FC Everton und das scheint sich ja zumindest jetzt gegen Watford ausgezahlt zu haben. Ziemlich turbulentes Spiel, der 3-2-Sieg von Everton.
Ja, wohl das Spiel vom Wochenende. Schwer vorzustellen, wenn man da Kracher hatte wie Chelsea, Man United oder Arsenal, Man City. Es war eine extrem unterhaltsame Partie, obwohl es nach der Halbzeit 0-0 stand und dann in der zweiten Halbzeit, die sage und schreibe 58 Minuten dauerte, wegen diverser Verletzungspausen, ging es drunter und drüber. Watford 4-2-0 auswärts. Lässt sich das dann noch gegen die formschwachen Toffees nehmen und verliert 3-2. Und dann hatte man sogar noch in der 99. Minute die Chance, das 3-3 zu erzielen per Elfmeter. Und Cleverley versagte dann einfach. Also es war ein ereignisreiches und hochspannendes und dramatisches Spiel.
Ist denn das jetzt schon die Wende für Everton? Oder interpretiert man da jetzt wieder zu viel rein, wenn man so ein Kampfspiel gewinnt und auch so eine Willensleistung letztlich zeigt?
Das kann natürlich so sein. Es ist natürlich etwas... Ja, es wäre etwas Wunschdenken dabei, das als die Wende zu bezeichnen, keine Frage aus Sicht von Everton. Allerdings passieren genau aus solchen Spielen diese besagten Wenden, weil dann einfach diese Motivation dabei ist, dieses Selbstbewusstsein kommt wieder zurück. Es ist natürlich jetzt bitter, dass die Länderspielpause dazwischen kommt für Everton. Das ist ein sehr undankbarer Moment dafür. Aber ich denke mal, dass Everton da durchaus ein bisschen Energie mit rausnehmen kann und vielleicht wohl mit einem neuen Trainer, die Wende versucht einzuleiten.
Also sind wir gespannt, wie es bei Everton dann weitergeht. Nennen wir noch ein paar Ergebnisse vom Wochenende. Stoke City und Leicester City trennen sich 2-2. Der neue Trainer bei Leicester, Claude Puel, bleibt also ungeschlagen. Und bei Stoke City, da glänzt Serdan Shaqiri mit einem Tor und einem Assist. Also der Kraftwürfel auch bei Stoke City durchaus erfolgreich. Newcastle unterliegt Bournemouth mit 0-1. Die anderen Ergebnisse hatte ich schon genannt. Und da müssen wir noch sagen, dass... haben wir alle genannt, sind alle durch bei uns. Also, ja, dann kann ich eigentlich nur noch ans Herz legen, möglichst viele Podcasts auf meinsportradio.de im November zu hören und runterzuladen, weil wir für jeden Podcast nämlich einen Cent an die Movember Foundation spenden und damit auf Männergesundheit aufmerksam machen und den Kampf gegen Prostata- und Hodenkrebs unterstützen. Also, Podcasts hören und Gutes tun hier auf meinsportradio.de und in der nächsten Woche, da sind wir dann auch mit 90 Plus on Air und der Premier League Rückschau wieder dabei. Kollege Chris McCarthy freut sich sicher auch schon, Chris, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Also, dann bis nächste Woche und möglichst viele Podcasts laden und auch auf weitere Fußballsendungen natürlich bei uns hier auf meinsportradio.de schauen und bei den Kollegen von 90 Plus die Artikel lesen. Bis zum nächsten Mal.
Der November ist haarig. Der November trägt Schnurrbart. Der November auf meinsportradio.de wird zum Movember. Jedes Jahr lassen sich Männer im November einen Schnurrbart wachsen und sammeln Spenden gegen Krebs. In diesem Jahr sind wir erstmals mit dabei und spenden für jeden Podcast-Download im November einen Cent an die Movember Foundation. Mach mit! Lass dir einen Schnurrbart stehen und höre so viele Podcasts, wie du kannst. Der Movember auf meinsportradio.de. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de/Movember.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.